aber in England gibt es die Menschen, die wir einfach haben. Also interessiert das, dass wir natürlich grundsätzlich miteinander ausgehen, dass es gut wäre, die wir aber gar nicht mehr
leben. Nö, den können wir auch nicht mehr leben. Also ich glaube, also ich habe ja am Anfang des Vortrags geschildert, was man so doch mit guter Regelmäßigkeit für Erlebnisse macht, wenn man woanders hinfährt. Und ich glaube, dass man aber sozusagen mit einer anderen Voraussetzung irgendwo hinfahren kann. Ich könnte mit der Voraussetzung irgendwo hinfahren, der Dialog klappt super. Ich kann aber auch mit der Voraussetzung dahin fahren, der Dialog klappt überhaupt nicht. Und wenn ich dahin fahre und denke, der Dialog klappt überhaupt nicht, dann kann ich unter Umständen ganz andere Erlebnisse machen. Also ich kann dann sozusagen ab und zu mal in vielen Gesprächen, die ich versuche zu führen oder so, die Erfahrung machen, dass der Dialog funktioniert hat. Das kann man nicht wissen. Nun ist es ja mittlerweile auch so, es kommt auch wirklich darauf an, was für eine Reise man macht. Also es ist einfach, also ich meine, es gibt diese Angebote, es gibt diese touristischen Angebote mittlerweile überall, und es wäre auch Unsinn, von denen keinen Gebrauch zu machen, wenn man das gerne möchte. Aber der Tourismus an sich, also wenn ich jetzt eine Pauschalreise buche und dort in ein Hotel gehe, dann muss ich mir ja im Grunde nichts vormachen über den Charakter dieser Reise. Insofern finde ich, ich finde, man muss das nicht moralisieren. Oder ich denke, dass es ganz gut ist, das nicht zu moralisieren, sondern dass man es einfach in seinem Ausmaß sozusagen begreift. Es gibt keine, tatsächlich ist das, ich glaube, es gibt die gute Reise gibt es nicht. Nicht unter den gegebenen Bedingungen. Möglicherweise müsste man mal untersuchen, wie es ist, wenn man eigentlich nach Österreich fährt. Da gibt es natürlich ein anderes Level von gleichen Lebensverhältnissen oder so. Aber diese Staged Authenticity ist da ganz, ganz ähnlich. Ne? Das ist ein unglaubliches Theater, was da alpenmäßig aufgefahren wird. Ja.
Ja. Wir haben in dem Vortrag relativ stark auf diese, ich sage es mal übertrieben, Dichotomie zwischen dem Westen und den anderen, den eroberten Ländern studiert. Das ist sicherlich angesichts der Geschichte des Kolonialismus und des Tourismus völlig berechtigt, aber ich wollte auch darauf hinweisen, dass es nicht die ganze Wahrheit ist. Also es gibt auch andere Phänomene, die ähnlich sind, also zum Beispiel, dass arabische Gesellschaften andere Länder in Afrika beispielsweise erobert haben, mit ganz ähnlichen Strukturen, Chinesen in Japan erobert haben, Japan später Korea. Wir finden das selbst innerhalb von Ländern wie Indien, wo zwischen Norden und Süden eine starke Diskrepanz besteht. Also die Frage ist eher, ob das nicht ein bisschen ein universales Menschheitsphänomen ist, denn eins zwischen Westen und dem Rest der Welt.
Nö, also ich würde jetzt gar nicht sagen, also man sollte auf gar keinen Fall aus dem Vortrag schließen, dass die einen alle schlecht sind und die anderen alle viel besser sind oder so. Oder dass sozusagen die es nicht getan haben, weil sie so gute Menschen sind. Das glaube ich nicht. Also ich glaube einfach, ich glaube, es gibt so eine Wasserscheide die mit dieser Machttechnik der Repräsentation einhergeht. Und das hat einfach ein spezifisches Verhältnis des Westens zu anderen Ländern hervorgebracht. Das ist schon sehr spezifisch, das ist einfach eingelassen in diese westliche Moderne. Und das war einfach das, worum es ging. Wenn ich jetzt das Verhältnis, also wenn ich jetzt sozusagen einen Vortrag halten würde in Seoul und wäre Forscher dort und würde sozusagen über japanische Reisen nach Korea sprechen oder ich würde über koreanische Restaurants in Tokio sprechen, dann würde man genau denselben sozusagen Vorgang haben. Das ist überhaupt nicht auf den Westen beschränkt. Ich glaube nur, dass es sehr wichtig ist, also dieses Neue an der Reise von Kolumbus sozusagen in seiner Spezifik zu begreifen. Es geht nicht darum, jetzt den Westen per se anzuklagen für das. Nee. Deswegen meine ich auch mehrfach. Also es geht also auch dieser Begriff Rassismus, so ein großes Wort. Und ich glaube wirklich, dass man ganz gut daran tut, auch so im Sinne von Wissenschaft, was auch immer das sein mag, diesen Begriff nicht mit so einem moralischen Impetus aufzuladen, sondern der hat auch eine beschreibende Qualität. Das heißt nicht, dass man sich zufrieden geben soll mit den Verhältnissen der Welt, wie sie sind, das meinte ich vielleicht auch nicht.
Ja,
von der Beziehung, Begegnung abhängt. Wie weit ist es fruchtbar, wenn es nicht gegenseitig oder gegenseitige Anerkennung oder gegenseitige Erkenntnis ist? Wenn ich als Reisende mit diesem Bewusstsein bin hier, ja, ich stehe in der Zone oder ich stehe nicht oder mein Selbstbild hängt von dem anderen Nachsagen und so weiter. Aber wenn der andere mir gegenüber diese Erkenntnis nicht hat, wie funktioniert die Dialog?
Gar nicht. Also, ich habe ja diese Beispiele am Anfang ganz bewusst genannt, weil ich glaube, dass man sozusagen dem Scheitern des Dialogs auch gar nicht unbedingt entgehen kann. Also es ist, glaube ich, nicht möglich, dieses Verhältnis zu leugnen. Also das geht nicht. Aber was es natürlich immer gibt und was ich vielleicht nochmal hätte erwähnen sollen in dem Vortrag, es gibt natürlich immer die Überläufer. Also es gibt sozusagen die Leute, also was ich jetzt beschrieben habe, ist im Grunde so ein Verhältnis von jemand fährt, also Heidegger fährt nach Griechenland und kommt noch geläuterter zurück. Also der hat die maximale Trennung durchgeführt und ist am Ende deutscher, als er vor seiner Reise gewesen ist. Aber das muss ja so nicht unbedingt sein. Also es gibt ja massenweise Beispiele von, es gibt deutsche Soldaten, die während der Besatzung von Griechenland zu den Partisanen übergelaufen sind. Deren Geschichte kennen wir nicht. Es gibt Deutsche, die zu den jugoslawischen Partisanen übergelaufen sind. Also ich meine, das hat jetzt nicht so richtig viel mit Reise, aber es steht in diesem Kontext der Reise. Es gibt in der ganzen Geschichte der Kolonisierung Überläufer, Leute, die einfach in den einheimischen Gesellschaften verschwunden sind, Leute, die sich dem antikolonialen Kampf angeschlossen haben und so weiter und so weiter. Nur deren Geschichte kennen wir nicht. Also die sind sozusagen im Bild dieser Begegnung einfach verschwunden. Die sind nicht mehr da. Und es wäre wahrscheinlich wirklich interessant, deren Geschichte aufzuarbeiten und sich zu über. Es gibt ein Buch von Karl-Heinz Kohl darüber, was nur so einen kleinen Ausschnitt dessen beschreibt. Aber es wäre vielleicht ganz interessant, diese Geschichte sich anzugucken und darüber nachzudenken, was sind da eigentlich für Formen von Dialog entstanden.
Das ist daran anschließend. Meine Frage läuft eigentlich darauf hinaus. Kann man gleichzeitig mit seinem Phantom kommunizieren und mit dem anderen? Nochmal anders zu fassen, in dem Vortrag fand ich so einen Bruch zwischen also dem ersten Teil, wo Sie dauernd beschreiben, also wie es darauf hinausläuft, dass man nur mit seiner eigenen Konstruktion des anderen kommuniziert. Ja? Andererseits ist es plausibel, und dass es unvermeidlich ist, dass man immer mit dem Phantom kommuniziert. Und dann war der Strom im Vortrag, aber es gibt diese alternative Nachbarschaft. Ne? Also das war mal zu viel, gibt es also zu einem großen Strom. Ne? Gibt es denn nicht ansatzweise positive Möglichkeiten zu beschreiben, also wie so ein reflektiertes Reisen vielleicht stattfinden würde? Also das, was ich versuchte zu fassen, kann man mit seinem Phantom kommunizieren und mit dem anderen. Und was sind da für Aushandlungen möglich? Könnte man auf die Weise
verwechseln? Ich glaube, der Sprung ist nicht so richtig da, ich habe diese beiden Reisen beschrieben, zumindest nehme ich den nicht so wahr. Also ich habe diese beiden Reisen beschrieben, die Heidegger und Kästner unternommen haben, und dann gibt es sozusagen die Antwort darauf, und die war dann gewissermaßen der Film Alexis Sorbas bei allen Verkürzungen, die damit einhergehen. In dem Moment gibt es natürlich Formen des Austausches, die aber nicht unbedingt was mit Kommunikation zu tun haben, sondern es gibt einen Blick, es gibt eine Bildproduktion und so weiter. Und das meinte ich mit Nachbarschaft. Also die Nachbarschaft findet sozusagen im Kontext dieser Eroberung statt. Also ich weiß, dass das Selbstbild des anderen darauf basiert, was ich für einen Blick, weil ich weiß, mein Selbstbild auf der Eroberung rekurriert und so weiter. Ich habe jetzt keine, also der Vortrag sozusagen, ich habe mir jetzt keine Gedanken über reflektiertes Reisen gemacht. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, ich glaube, dass das sehr schwierig ist einfach. Also das ist, also auch die Kulturreise ist ganz oft die Reise, die mit Klischees spielt oder so. Also ich glaube, es ist auch nicht immer möglich, den ganzen Kontext mitzubringen, bevor man irgendwo hinfährt. Also klar, es gibt bessere und schlechtere Formen des Reisens, so viel ist klar. Aber ich weiß nicht, also es gibt darüber leider, also ich habe eben diese Frage, diese Sachen mit den kulturellen Überläufen, es gibt eigentlich natürlich sehr viel über die Kritik der Begegnung, aber es gibt relativ wenig über die über diese Überläufe, über Formen, in denen irgendwas funktioniert hat, in Formen der Vermischung und so weiter und so weiter. Das sind Forschungsprojekte für die Zukunft im Grunde, muss man sagen. Also man kann das auch im Tourismus, glaube ich, könnte man da sehr viel forschen. Also ich bin kürzlich mal unterwegs gewesen an der spanischen Mittelmeerküste und was für mich total erstaunlich war die Tatsache, dass es eigentlich überhaupt keine Literatur über den Tourismus gibt. Also es gibt ganz, ganz, ganz wenig. Also und das ist umso erstaunlicher, also auch in Spanien gibt es ganz wenig und das ist umso erstaunlicher, weil da doch praktisch einmal im Jahr kommt nochmal die gesamte Bevölkerung, die da lebt, dazu. Ja? Und trotzdem gibt es kaum etwas darüber und das wäre aber sehr interessant, mal zu forschen, wie diese unterschiedlichen Communities da leben und was dann am Ende doch für einen Austausch stattfindet, auch wenn es nur ein Austausch ist über irgendwelche Infrastrukturprojekte. Ich will, dass hier eine Straße, Umgehungsstraße oder hier, ich habe kein Wasser oder sonst irgendwas läuft. Also im Grunde muss man sagen, weiß man relativ wenig darüber.
Oder wie sich das auch auf der Ebene der Bilder dann...
Auch auf der Ebene der Bilder. Ob sich das verändert...
Ja,
ja,
ja. Wo Bilder ambivalent werden,
ja. Nee, sehr wenig. Also es gibt eher so diese, also es gibt jetzt in den Cultural Studies, in den englischsprachigen, gibt es auch eher eine Literatur, die sich damit befasst, wie jetzt sozusagen, also auch mit so Identitätsbildungsprozessen befasst. Also was macht der Tourismus mit einem Ort? Wie verändert der die Struktur eines Ortes in Bezug auf das, was dem Reisenden da angeboten werden soll? Man muss jetzt sowieso, glaube ich, also was den Tourismus betrifft, in viel größeren Maßstäben denken. Mittlerweile ist es auch einfach so, dass natürlich die Stadt sich mittlerweile, also die Stadt an sich sich mittlerweile komplett verändert durch den Tourismus. Also es gibt jetzt überall diese Billigfluglinien, die großen Ferien haben sich weitgehend aufgelöst, also das wird zerhäckselt in kleinere Trips, die man irgendwohin unternimmt und zumeist in Städte. Und jetzt spielt plötzlich die Architektur eine ganz große Rolle. Also Bilbao zum Beispiel durch das Guggenheim-Museum hat eine unglaubliche Aufwertung erfahren. Früher ist da niemand hingefahren. Jetzt fährt man für 3-4 Tage nach Bilbao. Barcelona ist eine Stadt, die unglaublich davon lebt, spektakuläre Architektur zu haben. Dadurch, dass aber jetzt alle gegenseitig irgendwo hinfahren und zur Stadt ohnehin das Verhältnis haben des Touristen, also der immer so rumguckt und dann irgendwie dem gewissermaßen Spektakel angeboten wird, also verändert sich die Stadt im Großen und Ganzen. Also das heißt, das sind jetzt alles so Entwicklungen, die noch gar nicht vorgesehen sind in dem Vortrag ohnehin nicht. Ne? Aber da gibt's noch viel zu tun. Ich glaube, dass der Tourismus aber auch jetzt erst so überhaupt ins Bewusstsein kommt, als Problem, als Forschungsobjekt.
Ja gut, danke ich mich. Der nächste Vortrag ist am 24. November im Hörsaal 10.15.